Was erlebten die Jünger doch für eine Achterbahn der Gefühle bei diesem Passafest? Erst dieser triumphale Einzug in Jerusalem. Große Fröhlichkeit, Heiterkeit, Aufbruchstimmung. Denn es kommt ja der König der Juden, der Messias. Jetzt geht's los. Endlich ist er da. Nur ein paar Tage später ist wieder alles vorbei. Jesus ist am Kreuz gestorben und begraben. Aus und vorbei. Alles nur ein schöner Traum gewesen. Er ist gescheitert. So dachten jedenfalls die Leute. Und manche werden sich vor Schadenfreude ins Fäustchen gelacht haben. Dem haben wir es aber mal richtig gegeben. Großes Maul und nichts dahinter. Auch die Jünger dachten, Jesus wäre gescheitert. Ängstlich und enttäuscht ziehen sich zurück und verstecken sich. Vielleicht dachten sie, nur nicht auffallen. Nur nicht auch verhaftet werden und vielleicht auch noch hingerichtet werden. Sie hatten Angst und zogen sich zurück. Und dann der nächste Schock. Das Grab ist leer. Jetzt hat auch noch jemand Jesus geklaut. Noch niemals den toten Jesus konnten sie in Ruhe lassen. Und jetzt hatten sie noch niemals eine Stätte, wo sie hinpilgern konnten, wo sie ihre Gedanken in die Vergangenheit schweifen lassen konnten. Und nochmal so Revue passieren lassen, was sie mit Jesus erleben hatten. Alles auch weg, aus und vorbei. Aber mit Gott hat keiner gerechnet. Er, der Erde und Himmel gemacht hat, der das ganze Weltall geschaffen hat und in seinen Händen hält, er spielt auch noch mit. Er hält auch jetzt noch die Fäden in der Hand und lässt sich auch vom Tod nicht aufhalten. Jesus wird vom Tode auferweckt und erscheint seinen Jüngern. Spricht mit ihnen, gibt ihm neuen Mut, neue Freude, neue Kraft und eine neue Aufgabe. Und dann fährt er in den Himmel auf, tritt seine Herrschaft an und er bekommt das, weil er genau das getan hat, was Gott von ihm wollte, weil er Gott gehorsam war, weil er Gottes Plan in die Tat umsetzte. Deshalb beschreibt Paulus in Philipper 2 das so. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ja, mit Ostern, mit der Auferstehung bestätigt Gott der Vater alles, was der Sohn getan hat. Alles, was Jesus gesagt und getan hat, wird vom Vater bestätigt. Gott hat das Erlösungswerk Jesu von Golgatha durch die Auferweckung anerkannt und in Kraft gesetzt. Und damit hat unsere Rechtfertigung durch Jesus stellvertretendes Leiden ihre Gültigkeit erlangt. Paulus schreibt an die Römer: Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Das war sein Auftrag. Das war unser Glück, dass er diesen Weg gegangen ist. Und er wurde wieder von Gott auferweckt, damit wir vor Gott gerecht dastehen. Damit wir durch ihn vor Gott gerecht gesprochen sind. Jesus triumphiert über den Tod, über die Hölle, über Satan. Alles ist ihm jetzt untertan. Und eines Tages wird er wiederkommen als Herrscher, als König. Er wird der kommende König sein. Und dann wird er alles vollenden. Der frühere deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann prägte den Satz: Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist es eben. Alle Mächtigen dieser Welt kommen und geben sich die Klinke in die Hand. Aber wenn unser Herr wiederkommt, dann wird er bleiben. Und dann wird er der Herr aller Herren sein. Aber er wird plötzlich kommen, unerwartet, sodass wir uns nicht dann direkt vorbereiten. Wir müssen vorher vorbereitet sein. Dazu fordert uns Jesus auf: Seid wachsam, denn ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Keiner weiß wann. Wer auch immer das versucht hat auszurechnen, ist gescheitert. Nach den ganzen Berechnungen ist Jesus schon zigmal wiedergekommen, aber dem war leider nicht so. Wir wissen es nicht, nur der Vater weiß, wann er kommen wird. Aber sicher ist, Es wird keiner verpassen. Jeder wird mitbekommen, wenn er wiederkommt. Es wird kein verborgenes Ereignis sein, sondern alle werden es erkennen. Es wird weltweit wahrnehmbar sein. Er kommt sichtbar und alle Welt wird es mitbekommen. Er kommt in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Noch sehen wir davon nichts. Noch haben wir recht wenig Ahnung, was das alles bedeutet für uns. Aber der Jünger Johannes, der durfte einen Blick in den Himmel werfen. Einen Blick in die sonst unsichtbare Welt Gottes. Das, was unseren natürlichen Augen verschlossen ist, das durfte er einen Moment sehen. Und was er gesehen hat, hat er niedergeschrieben im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und daraus lese ich aus dem 19. Kapitel ein paar Verse. Offenbarung 19, 11 bis 16. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Seine Augen glichen lodernden Flammen und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Auf seiner Stirn stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt ist. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name: König über alle Könige und Herr über alle Herren. Was Jesus hier sieht, ist das Wiederkommen Jesu, wie er erscheint. Sein Erscheinen wird hier noch ganz neu beschrieben. Und er wird ganz gewiss kommen, auch wenn das manche nicht mehr glauben können. Schon in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod haben die Leute ja schon nicht mehr dran geglaubt, dass Jesus wiederkommt. Es gab Leute, die haben sich darüber lustig gemacht. Ja, wenn er schon so lange verzögert, ja, wird er denn überhaupt noch kommen? Oder träumt ihr das alles noch? Aber diesen Leuten und vielleicht auch manchen Christen hat Petrus was ins Stammbuch geschrieben. In 2. Petrus 3, ab Vers 9 schreibt er: Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen. Und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Also, Jesus kommt bewusst noch nicht, weil noch Gnadenzeit ist. Weil noch die Zeit da ist, dass man sich entscheiden kann, ob man mit diesem Jesus leben will oder ob man ihn links liegen lässt. Noch bietet Jesus jedem die Gelegenheit an, den Frieden, den er auf Golgatha erworben hat, anzunehmen, das Bürgerrecht für das neue, kommende, große Reich zu erwerben. Das geht eben nicht per Kauf oder per guter Tat, sondern dadurch, dass man Jesus sein Leben anvertraut, dass man Jesus folgt, eine persönliche Beziehung zu ihm hat und ihm sagt: Du sollst mein Herr sein, ich will dir folgen. Und das wissen die Leute natürlich nicht, das müssen wir ihnen sagen. Und das ist nämlich auch unser Auftrag, dass wir es ihm sagen. Jesus gibt uns hier einen ganz großen Auftrag, den Paulus so formuliert in 2. Korinther 5. Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter von Christus, an Christi Stadt. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun: Lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die Botschaft, die wir heute weiterzugeben haben. Denn wenn Jesus wiederkommt, dann eben nicht mehr als kleines Kind. Dann nicht als der Heiland der Welt, als Retter, sondern er kommt dann mit Macht und Herrlichkeit, als König, als Richter. Er kommt auf einem weißen Pferd. Das ist ein Zeichen, dass ein siegreicher Feldherr ankommt. Ein triumphaler Einzug in Rom auf einem weißen Pferd, das war die höchste Auszeichnung, die damals in Rom einem siegreichen Feldherrn verliehen werden konnte. Wer so in Rom einziehen durfte, der war wer. Der hatte ein gutes Handwerk getan. Deshalb, er kommt jetzt auf einem weißen Pferd, als Triumphator, als König aller Könige in diese Welt zurück. Als ein Richter, dass er die Werke des Satans zerstöre. Er richtet. Das heißt im Griechischen auch scheiden, ausscheiden. Und da gibt es das Bild, dass er dann die Spreu vom Weizen trennt. Er wird seine Feinde besiegen und ausscheiden. Es bedeutet auch regieren, herrschen. Jesus wird herrschen, so lange bis seine Feinde besiegt sind. Paulus sagt in 1. Korinther 15, nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis er alle Feinde unterworfen hat. Es wird ein ewiges Reich sein, in dem Christus alle unterwirft, die ihm widersprechen, die ihm widerstehen wollen. Aber er regiert mit Gerechtigkeit. Er kann es. Bei uns Menschen funktioniert das leider nicht so gut, auch wenn man es ernsthaft versucht. Wir sind einfach nicht in der Lage, das wirklich umzusetzen. Und das hängt nicht nur mit der Bosheit der Menschen zusammen, dass sie es vielleicht gar nicht wollen, sondern auch, weil sie nicht fähig dazu sind, weil sie oft die Sache nicht durchschauen können. Denn eine Sachlage ist nicht so einfach zu durchschauen, wenn man nicht genau weiß, ja, wer hat denn nun recht? Der eine sagt so, der andere sagt so. Und wir können die Gedanken der Menschen nicht lesen. Wir sehen nur an die Stirn, wir sehen nur das Äußere. Und von daher wissen wir manchmal gar nicht, was ist wirklich richtig? Was wäre das Gerechte? Aber Jesus kann das. Er sieht alles. Er sieht unsere Herzen an. Er kennt unsere geheimsten Gedanken. Und deshalb kann er eben auch mit Gerechtigkeit richten, weil er die Ursachen kennt, unsere Absichten, unsere Motivation. Er urteilt richtig. Dass er alles sieht und weiß, das bedeutet es auch, wenn Johannes hier sagt, seine Augen glichen lodernden Flammen. Es gibt kein Geheimnis, das ich vor Jesus verbergen könnte. Er durchschaut alle Heuchelei und kennt uns bis ins Innerste unserer Seele. Er kennt uns vielleicht sogar besser wie wir selbst. Wir sind vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch. Und deshalb ist es gut, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, uns reinigen zu lassen. Deshalb ist die Bitte von David in Psalm 139 sehr berechtigt, wo er sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich auf den Weg zum ewigen Leben. Jesus weiß unsere Gedanken und er kann uns reinigen. Er kann uns verändern. Wer an Jesus glaubt und ihm sein Leben anvertraut hat und wer ihm dann auch Raum gibt, dass er das Leben ordnen kann, alles ins Reine bringen kann, der kommt an dem großen kommenden Tag dann nicht ins Gericht. Der ist errettet. Jesus sagt nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und das eben nicht aus unserem Verdienst, sondern aus seiner Gnade, durch seine Tat auf Golgatha, durch seine Auferstehung. Wir leben von seiner Gnade und Güte, von seiner Treue. Und damit kommen wir dann zu den Namen, die Jesus in diesem Abschnitt hat. Denn Namen sind ja nicht nur Schall und Rauch in der Bibel. Sie haben eine Bedeutung. Und die Namen hier, die sagen auch etwas über Jesus aus. Das ist hier gleich am Anfang der erste Name, der Treue und Wahrhaftige. Und das ist unser Glück, dass es so ist. Jesus ist nicht wankelmütig. Er sagt nicht heute dies und morgen das. Er lügt uns nicht an. Was er sagt, ist Wahrheit. Und deshalb wissen wir, dass er auch seine Zusagen einhält, dass er seine Verheißungen erfüllt, dass wir auf festem Boden stehen, wenn wir uns auf seine Worte in der Bibel verlassen. Er wird treu dazu stehen. Und er wird treu zu uns stehen. trotz all unserer Schwächen und Fehler und Versagens. Er ist treu, dass er uns auch wieder annimmt, wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Er wartet auf uns mit offenen Armen, um uns wieder neu anzunehmen, neu mit uns anzufangen und weiterzugehen. In Vers 12 steht das zweite Mal, dass er einen Namen auf der Stirn hat, aber der ist nur ihm bekannt. Selbst an dieser Stelle sieht Johannes nicht, welcher Name das ist. Vielleicht drückt dieser Name etwas von dem Wesen Gottes aus, das wir heute noch nicht verstehen. Vielleicht erfahren wir es, wenn Jesus wirklich wiederkommt, wenn wir zu Jesus kommen und bei ihm in der Herrlichkeit sind. Jetzt ist es ein Name, den wir nicht kennen, den nur Jesus kennt. In Vers 13 lautet dann sein Name, das Wort Gottes. Da wurde ich dann natürlich gleich an Johannes 1 erinnert. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Durch Jesus ist alles entstanden. Er ist das Wort und durch ihn ist diese Welt gemacht worden. Alles, was wir sehen, ist durch ihn. Nichts ist durch ihn. Und er ist unveränderlich. Deshalb können wir uns eben auf sein Wort verlassen. Er wird es nicht verändern. Darauf können wir bauen. Und im letzten Vers unseres Abschnitts gibt es dann noch einen vierten Namen. König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist gut sichtbar an seiner Hüfte und er besagt, dass keiner über ihm ist und keiner neben ihm. Er ist der absolute Souverän, der absolute Herrscher, der in alle Ewigkeit herrschen wird. Das unterstreicht auch die Aussage aus Vers 12 nochmal. Er trug viele Kronen auf seinem Kopf. Das ist jetzt nicht mehr die Dornenkrone, die er Karfreitag bekommen hat, mit denen die römischen Soldaten ihn verspottet haben, ihn verhöhnt haben. Das ist jetzt eine kostbare, wertvolle Krone, ein Diadem, eine Art Stirnreif, die ihm die königliche Würde gibt und darstellt. Und die Tatsache, dass er eben viele Kronen trägt, bedeutet, dass Jesus die höchste königliche Autorität und Macht hat. Da ist keiner, der ihm das Wasser reichen kann. Da ist keiner, der neben ihm noch König ist. Es ist ein Ausdruck unbegrenzter Souveränität. Ihm kann keiner mehr ins Handwerk pfuschen. Es gibt keinen, der ihm ebenbürtig ist. Er kommt angeritten in einem Mantel voller Blut. Es wird sein eigenes Blut sein, das er vergossen hat zur Errettung seiner Nachfolger. Das heißt, hier haben wir einen Hinweis auf Jesus als das Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, dass wir davon frei sind. Er trug die Schuld seiner Nachfolger. Aber er kommt nicht allein, sondern es folgen die Heere des Himmels. Und ist euch aufgefallen, wie kräftig aufgerüstet das Heer ist? Da ist keine Rüstung, da ist keine Waffe in diesem Heer. Sie tragen weder Waffen noch Schilde und das heißt, sie werden auch nicht kämpfen. Der Einzige, der kämpft, wird Jesus sein. Deshalb braucht das Heer keine Waffen und keine Rüstung. Sie tragen leuchtend weiße Kleidung, weil Jesus sie reingemacht hat. Alle Schuld ist von ihnen abgewaschen worden. Es gilt, was schon in Jesaja steht, selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Ich denke, das kommt hier zum Ausdruck. Das Heer seiner Leute ist mit weißen Kleidern angetan. Das heißt aber eben auch, mit seiner eigenen Kleidung kommt man nicht weit. Mit seiner eigenen Kleidung ist man verloren. Es gibt dieses Beispiel, das Hochzeitsfest, wo Jesus einen fragt, wie bist du hier reingekommen ohne das hochzeitliche Kleid? Das geht nicht. Man kann sich nicht selber reinigen, sondern man bedarf der Reinigung durch Jesus, dass man dieses blühtend weiße Gewand bekommt. Und Jesus kämpft. Und wie kämpft er? Mit dem Schwert. Allerdings hält er es nicht in der Hand, sondern es kommt aus seinem Mund. Es ist kein Schwert, das aus einem Metall geschmiedet ist, sondern Es ist das Wort Gottes. Christus siegt durch die Macht seines Wortes. Mit diesem Wort hat er am Anfang die Erde geschaffen. Mit diesem Wort macht er ein Leben neu, verändert sie, gibt ihnen neues Leben. Und mit diesem Wort wird er am Ende auch seine Feinde besiegen. Und wenn wir an Epheser 6 denken, wo Paulus über die geistliche Waffenrüstung redet, dann werden wir dort auch aufgefordert, zum Schwert zu greifen. Und dieses Schwert ist das Wort Gottes, das wir brauchen, um gegen die bösen Mächte dieser Welt anzukämpfen. Wir brauchen es, um uns gegen ihre Angriffe zu verteidigen. Für uns ist es vielleicht mehr ein Abwehrschwert, dass wir den Feinden nicht hilflos ausgeliefert sind, ihren Angriffen widerstehen können. Jesus wird damit seine Feinde vernichten. Und das Wort Gottes hat ganz unterschiedliche Wirkungsweise, wie wir dadurch sehen. Denn zum einen ist es ja auch der Samen, den wir ausstreuen sollen. Das Wort Gottes, das wir ausstreuen sollen, damit Menschen ihn erkennen können. Damit es in die Herzen der Menschen fällt und dort Frucht bringt. Aber es ist auch andererseits schärfer, als wir uns vorstellen können. Im Hebräerbrief heißt es, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist sowie Mark und Bein voneinander trennt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist so. Wir müssen Rechenschaft abgeben. Gott möchte sich mit uns Sündern versöhnen, aber er ist unversöhnlich im Blick auf die Sünde. Das müssen wir uns auch mal wieder bewusst machen. Wir sollen den Sünder lieben, aber die Sünde sollen wir nicht tolerieren. Da müssen wir klar Stellung beziehen. Ein Mensch bleibt liebenswert, müssen wir respektvoll begegnen, ganz gleich, was er macht. Aber wir müssen nicht dem zustimmen, wenn er etwas macht, was gegen Gottes Wort ist. Und für uns heißt es, entweder lassen wir uns in diesem Leben von der Sünde scheiden, geben sie an Jesus ab, dann dürfen wir bei Gott in der Ewigkeit sein. Oder wir weigern uns hier, es geschehen zu lassen. Gott zwingt uns ja nicht dazu. Jesus zwingt sich keinem auf. Aber dann werden wir in Ewigkeit samt unserer Sünde von Gott geschieden sein. Dann werden wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. In der Ewigkeit wird in jedem Fall keine Sünde in der Nähe Gottes sein. Das duldet er nicht. Und so wird er zu dieser Zeit eben die Feinde und die Völker vernichten, die sich gegen ihn gestellt haben, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Er wird regieren mit einem eisernen Zepter. Von den römischen Soldaten erhielt er zum Spott ein Zepter aus Schilfrohr. Das ist ziemlich brüchig. Ein hölzernes Zepter kann zerbrochen werden, nicht aber dieses eiserne. Das bleibt für ewig bestehen. Er zerschmettert damit seine Feinde. In Psalm 2 ist davon schon die Rede, dass dieses Zepter dazu da ist, die Ungerechten und die Widerspenstigen zu vernichten, ihnen die Schranken aufzuweisen, die Grenzen zu zeigen. Denen, die Jesus nicht die gebührende Ehre erweisen. Dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Dann gibt es das endgültige Strafgericht, was auch durch das letzte Bild der Weinpresse deutlich gemacht wird, wo der Wein gekeltert werden, wo die Trauben zertreten werden. Jesus wird seine Feinde zertreten. Er wird sie unter die Füße kriegen und die Feinde werden endgültig vernichtet werden. Jetzt die Zeit der Langmut Gottes, die Einladung, die Gnadenfrist, das ist dann vorbei. Dann ist unausweichlich und endgültig das Ende da. Und die Offenbarung unterstreicht mit ihren Aussagen die unermessliche Bedeutung der Entscheidung heute. Heute, wo sie noch möglich ist. Es ist eben ein großer Irrtum und eine Täuschung zu meinen, dass man das immer aufschieben kann, irgendwann einmal oder es ist ja auch ganz egal, ob ich das mache. Gott ist so gut, der wird uns schon vergeben. Nein, Gott ist langmütig und er gewährt uns Gnadenfrist. Aber wenn er kommt, dann ist diese Zeit vorbei. Und es wäre für uns als Christen eine sträfliche, unterlassene Hilfeleistung, wenn wir das nicht den Menschen in unserer Umgebung sagen, dass sie doch auch Zugang zu Gott bekommen, Frieden mit ihm bekommen. Als Kinder Gottes sollten wir uns auf den Tag der Wiederkunft freuen, weil wir werden dann erlöst sein. Wir werden bei Jesus sein. Wir werden in der Herrlichkeit sein. Es gibt nichts Größeres und Schöneres. Aber für die, die noch nicht mit ihm lesen, sollte es ein Anlass sein, noch einmal darüber nachzudenken, wie ihre Beziehung zu Jesus ist. Noch ist es eben Gnadenzeit. Noch wartet er auf jeden Einzelnen und diese Chance sollte jeder Einzelne auch nutzen. Amen. Ich möchte beten und dazu bitte ich euch aufzustehen, soweit es möglich ist. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und lebst. Und du hast gesagt, dass du auch wiederkommen wirst. Und darauf können wir uns verlassen, weil dein Wort die Wahrheit ist, weil du nicht lügst und weil du zu dem stehst, was du gesagt hast. Mach uns bereit dazu, dass wir uns darauf einstellen, dass unser Leben in Ordnung ist, wenn du kommst. Und gib uns auch den Mut, das weiterzugeben an die Menschen, die dich noch nicht kennen, dass auch sie diese Rettung ergreifen können und ja, einfach wissen, was auf sie zukommt. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du einfach der Herr aller Herren bist, der König aller Könige, der auch jetzt schon die Feen in der Hand hält und der sie später dann erst recht in den Händen hält. Danke für deine Güte und Treue. Amen.